Danke, Andreas Stahl. Die Hauptstraße der Hauptstadt der vergrößerten Bundesrepublik Deutschland, die Straße unter den Linden, beginnt am Schlossplatz, wo unsere regierenden Politiker jetzt den Palast der Republik abreißen lassen. Dann wird anschließend dort das Königs- und Kaiserschloss wiedererrichtet werden kann, auch wenn dessen künftiger Verwendungszweck noch nicht geklärt ist. 1918 hat Karl Liebknecht hier die Freie Sozialistische Republik Deutschland ausgerufen. Die Wiedereinführung der Monarchie steht noch nicht auf der Tagesordnung. Aber wer weiß, vielleicht wird die allgemeine Restauration auch dahin zurückführen. Gegenüber dem früheren und künftigen Schloss steht mit der schönen Adresse unter den Linden 1 das Haus Bertelsmann. Früher war es das Haus des Berliner Stadtkommandanten. Im Krieg wurde es, wie das Schloss, verdientermaßen zerstört. Bertelsmann hat es wiedererrichtet, stattlich, machtbewusst, mit riesigen Raubvogelskulpturen auf dem Dach. Den Platz zwischen den Resten des Palastes der Republik und dem Haus Bertelsmann prägen auch der evangelische Dom und das DDR-Staatsratsgebäude mit dem ehemaligen Schlossbalkon, von dem Karl Liebknecht am 9. November 1918 gesprochen hat. Dieses Gebäude wurde nach der Abwicklung der DDR einer privaten Managerakademie übereignet. Hier erhalten jetzt künftige Führungskräfte der sogenannten Marktwirtschaft, also des Kapitalismus, ihre Ausbildung und zahlen dafür mehr Studiengebühren als andere zum Leben haben. Ja, dies ist der richtige Platz für Bertelsmann, den neuen Berliner Stadtkommandanten. Beim Blick zum Dom hinüber mag sich Bertelsmann, der heute 60 Milliarden Euro Jahresumsatz macht, an seine Anfänge erinnern. Der 1835 im westfälischen Gütersloh gegründete C. Bertelsmann Verlag machte seine ersten großen Geschäfte mit Gesangbüchern und anderer Literatur zur Festigung des christlichen Glaubens. Seit diesen Anfängen setzte er auf die ersprießliche Wirkung hoher Auflagen. Von berüchtigt unseriösen Überredungskünstlern ließ er die Bücher an den Haustüren verkaufen, besonders gern an Hausfrauen, wie der Bertelsmann-Forscher Herr Fischler schreibt. Der Anteil religiöser Literatur an der Produktion des Verlages sank rapide, als es knapp 100 Jahre nach der Verlagsgründung galt, völkische und kriegerische Literatur unter das Volk zu bringen. 1934 wurde, und ich stütze mich bei diesem kurzen Gang durch die Konzerngeschichte auf Thomas Barth, der auch viel dazu beigetragen hat, das Thema Bertelsmann in den letzten Jahren auf die Tagesordnung zu bringen. Also 1934 wurde Werner von Langsdorffs Fliegen vom Feind vom Verlag als Buch der todesbereiten Pflichterfüllung empfohlen, zum Weihnachtsbuch der Hitlerjugend erwählt. In der Jugendheftreihe Spannende Geschichten erschienen dann Titel wie Torpedoboote vor und Bomben gegen England. In den Nazi-Jahren verachtfachte Bertelsmann seinen Umsatz. Für den Verlag waren es gute, lohnende Jahre. Im Krieg galt er als kriegswichtig, sodass es ihm an Papier und Personal nicht mangelte. Besonders lohnend war das Geschäft mit sogenannten Feldpostbüchern, wovon der Verlag mehr als 20 Millionen verkaufte. So erwarb er sich große Verdienste darum, die Soldaten bei der Hakenkreuzfahne zu halten und verdiente sehr gut daran. Es waren wirklich Bombengewinne, die ihm damals zuflossen. Bei der sogenannten Entnazifizierung 1946 verschwieg Heinrich Mohn, der damalige Verlagschef, seine Fördermitgliedschaft in der SS. Und so erlangte er die Verlagslizenz, die eigentlich nur Unbelasteten, besser noch Antifaschisten, erteilt werden sollte. Inzwischen machte Bertelsmann wieder auf fromm, wie man es in der Adenauer-Ära allgemein machte, wenn man oben bleiben wollte und noch höher hinaus wollte. In den folgenden Jahrzehnten blieb Bertelsmann Hausverlag der evangelischen Kirche und setzte zugleich, vor allem seit Gründung des Bertelsmann-Leserings, seine rabiaten Haustürgeschäfte fort, die ihn immer mal wieder mit den Gesetzen in Konflikt brachten. Die Drücker gaben sich oft als Abgesandte der Schulbehörde, der Stadtverwaltung oder gar einer gemeinnützigen Stiftung gegen Schmutz- und Schundliteratur aus, um angeblich Umfragen zu machen und nebenbei niveauvolle, kulturell wertvolle Bücher zum Vorzugspreis anzubieten. Mitunter ließen sie sich dabei Umfragebogen oder andere Bestätigungen für den Besuch unterschreiben, die sich Wochen später als Beitrittserklärungen zum Lesering herausstellten. Die weitere Entwicklung Bertelsmann unter dem Kommando von Heinrich Mohns Sohn Reinhard zu einem der größten Medienkonzerne der Welt kann ich hier nur mit Stichworten skizzieren. 1962 Bertelsmann beginnt ins Ausland zu expandieren, zunächst ins frankofaschistische Spanien. 1969 Bertelsmann steigt in den Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr ein. 1970 Bertelsmann beteiligt sich an dem Konzern des Zeitungsverlegers Axel Springer, dessen reaktionäre Tendenz auch die des Bertelsmann-Chefs Reinhard Mohn ist. Dieses Geschäft wird allerdings unter starken Protesten der damaligen demokratischen Öffentlichkeit rückgängig gemacht. Die beiden Medienkonzerne bleiben einander aber nahe, so immer blond wie Liz Mohn und Friede Springer, die Gönnerinnen unserer Kanzlerin Angela Merkel. 1978, das Springerblatt Die Welt titelt Bertelsmann in stürmischer Expansion. 1980, Die Welt titelt Der Medienriese expandiert weiter, volle Konzentration auf die Aktivitäten im Ausland. Bertelsmann übernimmt unter anderem alle Anteile des US-amerikanischen Buchverlags Bantam. 1982, Bertelsmann verdoppelt innerhalb eines Jahres seinen Jahresüberschuss. 1983, Bertelsmann bringt das Privatfernsehen nach Deutschland auf dem Umwege über Luxemburg, wo er sich mit 40% an dem Sender RTL beteiligt hat. Der damalige Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Mark Wössner, erläutert den Schritt auf die fromme Gütersloher Art, ich zitiere, wir machen mit. Wir gehen als Medienschaffende mit in die Verantwortung für die Gestaltung der neuen Medien. Dabei kommen am ehesten die großen Häuser in Frage, hier mal in die Federführung zu gehen. Für ein leichtes, unterhaltsames, informierendes Fernsehen, das Freude und Spaß macht, dazu könnte ich mich bekennen. Zitat Ende. Die großen Häuser, Bertelsmann und Springer, dominieren seitdem das Privatfernsehen und drängen das Öffentlich-Rechtliche zur Seite. Von größerer Programmvielfalt, wie sie uns von verantwortlichen Medienpolitikern der CDU, CSU und auch der SPD verheißen worden war, kann schwerlich die Rede sein. Es sei denn, dass man Sendungen wie Big Brother von RTL, die ja bekanntlich erfolgreichste Fernsehsendung überhaupt, als Bereicherung versteht. Der einstige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, der Vater der jetzigen Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen, ein Wegbereiter des Privatfernsehens, forderte damals wörtlich mehr Fußball statt Homosexualität. Der Homosexualität konnte er nichts anhaben, aber die Fußballübertragungsrechte wurden unter dem Konkurrenzdruck der großen Medienkonzerne immer teurer. Für anspruchsvoll eigenproduzierte Sendungen wurde das Geld knapper. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen glich sich in jeder Hinsicht dem privaten an. Recherche und Kritik finden immer weniger Platz. 1984, der Überschuss des Bertelsmann-Konzerns erhöht sich in Jahresfrist um mehr als die Hälfte. 1985, im Schallplattengeschäft, geht Bertelsmann mit dem US-amerikanischen Konzern RCA zusammen. 1986, Bertelsmann erwirbt in den USA den Großverlag Doubleday und den Musikkonzern MCA. Durch den Zusammenbruch des Realsozialismus entstehen große neue Möglichkeiten. Bertelsmann lässt sich möglichst keine entgehen. Dank der sogenannten Treuhandanstalt erhält er unter anderem Zeitungsmonopole in Dresden und Chemnitz und die Großdrückerei Pößneck. In Ungarn steigt er beim ehemaligen KP-Organ Népcsa Vajdák ein. RTL wird in Ungarn schnell zum vorherrschenden Sender. Mit Russland trifft Bertelsmann 1992 eine Vereinbarung über die gemeinsame Produktion der russischen Schulbücher. 1993 findet Vorstandsmitglied Gunter Thielen die fromme Formulierung: Wir wollen den russischen Printmarkt mitgestalten. Mitverantworten, mitgestalten. Diese schönen, vertrauenerweckenden Worte hören wir aus Gütersloh immer wieder, wenn Bertelsmann auf Beutezüge geht und Marktanteile erobert. 1994 titelt die Frankfurter Rundschau: Bertelsmann setzt zu gewaltigem Sprung an. Rekordergebnis ermöglicht Rekordinvestitionen. An Geld fehlt es wahrlich nicht. Und so kann Bertelsmann unter anderem die Mehrheit am Musikverlag Ricordi, dem größten Italiens, übernehmen und in den USA 7 Frauenzeitschriften erwerben. Bertelsmann verfügt über so viel Geld, dass er einen dreistelligen Millionenverlust, den er mit dem Fernsehsender Vox erlebt, leicht wegstecken kann. Auch für den mühsamen Start des Bezahlsenders Premiere muss er gemeinsam mit Leo Kirch hunderte Millionen Mark aufbringen, was er anders als Kirch sich leisten kann. Bertelsmann konnte auch eben mal 5 Millionen Dollar für die Weltrechte an einem besonders wertvollen Buch locker machen, in dem der US-amerikanische General Norman Schwarzkopf über den 1990 von ihm kommandierten Krieg gegen den Irak berichtete. Ein schönes Honorar für einen bedeutenden Autor. Manchmal ist Bertelsmann gar nicht knausrig. Auf der Expo 2000 in Hannover präsentiert sich Bertelsmann mit einem Pavillon, der größer ist als die Pavillons der meisten dort vertretenen Staaten. Ein Bestandteil des Gebäudes ist der größte Personenaufzug der Welt. Die Bertelsmann illustrierte Stern bejubelt den Pavillon auf 5 Druckseiten. Der damalige Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Thomas Middelhoff, kommentiert: Selbstverständlich könnten die Redaktionen des Bertelsmann-Konzerns schreiben, was sie wollen. Den eigenen Konzern bejubeln dürfen sie ohne Scheu und ohne Risiko. Bertelsmann kann sich alles leisten. Eigene Blockheizkraftwerke zum Beispiel oder eine eigene Papierfabrik in Riva, Italien, in die er 400 Millionen Mark investierte. Er expandiert Jahr für Jahr, nein, Tag für Tag. Einige der neuesten Nachrichten: Bertelsmann ist jetzt auch am chinesischen Staatsfernsehen beteiligt und nach einem Beschluss der Europäischen Kommission darf Bertelsmann sich nunmehr im Musikgeschäft mit Sony zusammentun, was der Europäische Gerichtshof untersagt hatte. Es ist unmöglich, hier alle Geschäftszweige des Konzerns aufzuzählen. Vom einträglichen Druck von Versandhauskatalogen über die Produktion von Kinofilmen bis hin zu Online-Diensten. In allen Teilen der Welt breitet er sich unter vielen verschiedenen Namen aus. Wer kennt sie alle? Schon hier in Deutschland weiß kaum jemand, dass sich zum Beispiel hinter den Namen Deutsche Verlagsanstalt, Wissenschaftsverlag Springer, Luchter, Hans Siedler, Goldmann Heine, Random House, Arvato, allemal Bertelsmann verbirgt. Eine wichtige Tochtergesellschaft, die Bertelsmann International Finance Limited, hat ihren Sitz auf der Antilleninsel Curaçao. Die Gründung der Bertelsmann Stiftung öffnete die Tore zu immer weiteren Geschäftsfeldern. Und das scheint mir auch ein Hauptzweck der Stiftung zu sein. Das Wort Stiftung lässt uns zunächst, wenn wir Reinhard Mohn nicht kennen, so etwas wie Wohltätigkeit, Weitherzigkeit, Menschenfreundlichkeit vermuten. Der gute Mann aus Gütersloh, so glaubt man, gibt einen großen Teil seines Vermögens für gemeinnützige Zwecke. Da können wir ihm doch nur dankbar sein, dem frommen Bertelsmann. Die Stiftung besteht seit 1977. 1993 übertrug Reinhard Mohn ihr die Mehrheit des Grundkapitals der Bertelsmann AG. Das war, wie Werner Biermann und Arno Klönne in ihrem jüngst erschienenen Buch Agenda Bertelsmann schreiben, ein strategischer Geniestreich. Mohn, damals schon über 70, sparte dadurch mehrere Milliarden Euro an Erbschafts- oder Schenkungssteuer. Zudem ist die jährliche Dividendenzahlung an die Stiftung steuerfrei. Insofern gibt die Stiftung mit ihrem Jahresetat von rund 60 Millionen Euro nicht mal annähernd das aus, was sie den Fiskus kostet. Die Stiftung ist zwar jetzt Hauptaktionär der Bertelsmann AG, aber das hat nicht etwa zur Folge, dass Reinhard Mohn oder seine Familie und die Nachkommen im Konzern nichts mehr zu sagen hätten. Im Gegenteil, sie haben ihre Macht gesichert. Die Stiftung hat im Konzern kein Stimmrecht. Das Stimmrecht wird von der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft ausgeübt, einem achtköpfigen Gremium, in dem die Familie Mohn mit 4 Personen vertreten ist. Die anderen 4, Vertreter des Aufsichtsrats, des Vorstands und des Betriebsrats, werden sich hüten, gegen die Familie Mohn aufzubegehren. Aber für welche guten Zwecke werden denn nun die Stiftungsgelder ausgegeben? Hilft die Stiftung den immer mehr werdenden hungernden Kindern in Deutschland und den anderen Ländern, aus denen der Bertelsmann-Konzern seine Gewinne schöpft? Hilft sie den Arbeitslosen, den Obdachlosen, den Opfern der neoliberalen Reformen, den Alten, denen die Rente nicht mehr zum Leben reicht, den Kranken, denen man die notwendige Behandlung verweigert, weil sie nicht zahlen können und die Krankenkasse nicht mehr zahlen will? Nein, im Gegenteil. Die Bertelsmann-Stiftung selber ersinnt solche neoliberalen Reformen und bündelt alle Kräfte, um sie durchzusetzen. An der Agenda 2010 war sie maßgeblich beteiligt. Kapitalexpansion, Umverteilung von unten nach oben, verschärfte Ausbeutung, daran arbeitet man in Gütersloh, ohne aber solche bösen Wörter in den Mund zu nehmen. Der Kapitalismus, also das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem des Eigennutzes, soll gemeinnützig aussehen und zauberhaft umhüllt die Aura der Gemeinnützigkeit alle Bertelsmann-Aktivitäten, der Stiftung und auch des Konzerns. So wird Bertelsmann öffentlicher Kritik und Kontrolle enthoben. In einer Stiftung, einer so großen, angesehenen Stiftung mitzuarbeiten, ist für Politiker geradezu eine Ehre. Im Stiftungsbeirat der Bertelsmann-Stiftung saßen gleich in den ersten Jahren Politiker wie Kurt Biedenkopf, Klaus von Donani, Friedhelm Fachtmann. Mohn zog auch führende Beamte hinzu, zum Beispiel vor 25 Jahren schon einen Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt, Horst Teltschik, der für das Europaprojekt der Bertelsmann-Stiftung verantwortlich wurde. Für alle ihre Projekte braucht die Stiftung auch Wissenschaftler, die ihnen wissenschaftliche Bedeutung und Korrektheit bescheinigen. Dafür sorgte seit Anbeginn vor allem Professor Werner Weidenfeld, anfangs noch an der Universität Mainz tätig und schon von daher gut Freund mit Helmut Kohl. Zudem hat er einen ebenfalls sehr tüchtigen Bruder in London vorzuweisen, den die Queen zum Lord erhoben hat, also einen Mann mit vielen nützlichen Verbindungen, international. Professor Werner Weidenfeld war es denn auch, der Teltschiks Europaprojekt in der Godesberger Redoute, einem repräsentativen Ort der Bonner Republik, vorstellte unter Mitwirkung von Henry Kissinger und Valentin Fahlin. Das machte was her. Teltschik wechselte vom Kanzleramt in die Chefetage der Bertelsmann-Stiftung, zweifellos ein Aufstieg, und organisiert heute die jährlichen Münchner Sicherheitskonferenzen, macht also nicht mehr nur Europa, sondern Weltpolitik. Mit Mitteln der Bertelsmann-Stiftung entstand das Zentrum für angewandte Politikforschung, Zentrum vornehm mit C geschrieben, geleitet von Professor Werner Weidenfeld. Es berät deutsche und europäische Politiker in Fragen der internationalen Politik. Man darf annehmen, dass Politiker, die sich von Bertelsmann beraten lassen, dankbar und klug genug sind, ihrerseits gelegentlich einen guten Rat für Bertelsmann zu erübrigen. Viele Politiker sind auch Autoren des einen oder anderen Bertelsmann-Verlages, Richard von Weizsäcker beispielsweise. Manche Politiker verdanken den Medien des Bertelsmann-Konzerns ihren Aufstieg, Gerhard Schröder beispielsweise. Und es versteht sich, dass Politiker, die gewählt werden oder wiedergewählt werden wollen, eine publizistische Großmacht wie Bertelsmann mit all seinen Sendern und Zeitschriften nicht ignorieren dürfen. Da ist ein weit gespanntes Netz von Beziehungen, in dem man sich mal hier, mal da begegnet und mit wenigen Worten der Gütersloher Art verständigt.